Ja, das ist Himmelfahrtstag am 21. Mai 2020. Ich befinde mich jetzt hier in Süddeutschland, in der Nähe von Lörrach und halte diese Predigt leider von diesem Punkt für mich, für uns leider, weil wir eigentlich den Gateway-Freundestag geplant hatten. Die sollte dann in Großbodbach stattfinden. Und das konnte wegen der heutigen Situation leider nicht stattfinden. Aber deswegen habe ich gesagt, ich will unbedingt doch eine Himmelfahrtspredigt machen und einfach zum Thema Himmelfahrt sprechen, auch was Himmelfahrt beinhaltet. Und das ist mir sehr, sehr wichtig. Wir haben schon die Tradition über nun gut 18 Jahren, jedes Mal einen Freundestag am Himmelfahrt zu machen. Und das konnte leider diesmal so nicht stattfinden. Aber ich habe nochmal ganz intensiv darüber nachgedacht, was bedeutet Himmelfahrt eigentlich. Es ist so schade, dass diesen Tag fast untergeht. Manche machen daraus Vatertag, manche machen da einfach einen Feiertag, irgendwelche Art daraus oder auch einfach schön frei. Aber es ist so wesentlich, was an Himmelfahrt geschah. Gestern war ich hier auf einer der höchsten Berge in der Gegend, einfach den Berg, von wo aus man einen wunderbaren Überblick hat, über die Schweiz, über die Rheinebene, über den Schwarzwald. Diesen Berg heißt Belchen. Nun, war schön, wenn man darauf steigt und man kommt da an und dann ist man dem Himmel ein Stückchen näher. Also dann hat man so ein bisschen den Eindruck, wow, schön wie sein, könnte es sein. Ich war nicht alleine, sind ja doch ein paar mehr Menschen da gewesen, weil vielen auch drauf wandern und da dann ein bisschen Picknick machen. Und da kam dann doch tatsächlich ein Pärchen auf mich zu, eine junge Frau, die fragte, ob ich ein Foto von ihnen machen konnte. Nun, ich war perplex, weil ich dachte, das ist doch gefährlich in unserer Zeit. Die meisten meiden ja jeden Kontakt und ich habe mich sehr gefreut darüber. Ich habe gesagt, wenn Sie keine Angst für meine Finger haben, ich mache das sofort. Ich habe mich so gefreut. Es war vielleicht einfach auch diese Nähe zum Himmel, die es alles etwas auflockerte, weil im Himmel, da wird es kein Corona geben. Also, komische Aussage, sagen wir ja logisch oder sowas, aber es geht darum, dass der Himmel natürlich eine Situation, ein Zustand ist, wo drin alles Leiden abgelegt wird. Und wenn Jesus gen Himmel fuhr, dann machte er einen Ortswechsel statt größer gibt's nicht. Mögen umziehen an einem anderen Ort, da gibt es auch andere, komplett andere Orte, aber von der Erde umzuziehen in den Himmel ist ein unglaublich viel größerer Unterschied, als was auch immer für Unterschiede es in dieser Welt eventuell gäbe. Nun habe ich darüber nachgedacht, um Himmelfahrt ja aus der Schrift ein bisschen aufzuklären und habe dann ein zentraler und zusammenfassender Vers in Markus Kapitel 16, Vers 19 gefunden. Und das wäre mein zentraler Vers. Von da aus muss man die Sache etwas ausweiten. Denn in diesem Schluss des Markus-Evangeliums, da sagen vielen alten Schriften gehört eigentlich gar nicht dazu, aber es gehört dann doch zum Kanon und hilft uns praktisch zusammenfassend in einen Satz das, was das Himmelfahrt angeht, hierzu zu beschreiben. Markus 16, Vers 19, da heißt es, der Herr wurde nun, nachdem er mit ihnen geredet hatte, in den Himmel aufgenommen und setzte sich zur Rechten Gottes. Ganz knappe Zusammenfassung von dem, was da geschehen ist. Erstmal, Jesus sprach mit den Jüngern. Das ist was im Vorfeld geschah. Es ist ja nicht etwas, was ja ohne Wort abging. Zweitens, wurde er im Himmel aufgenommen. Es war wie wenn unsichtbare Hände ihn genommen hätten und ihn gen Himmel hochgetragen hätten oder haben. Und drittens, Jesus setzte sich zur Rechten Gottes. Nach diesen drei Punkten möchte ich weiter vorgehen und schauen, was die sonstige Schrift zu diesen Themen sagt. Weil das, diesen einen Vers eine Zusammenfassung ist von ein viel größeres und zum Glück auch breiteres beschriebenes Phänomen, was wir betrachten wollen, Himmelfahrt. Nun heißt es als erstes, Jesus sprach mit seinen Jüngern. Nun, was sprach er? Was sagte er in diesen letzten Begegnung, wo er sichtbar vorhanden war mit seinen Jüngern? Nun, darüber zunächst mal ein paar Aussagen. Wir finden das vor allen Dingen im Schluss des Lukas-Evangeliums und dann im Anfang der Apostelgeschichte. Also Lukas hat uns darüber viel mehr gesagt. Das Interessante ist, als erstes, dass Jesus sich seine Jünger in diese 40 Tage zwischen seiner Auferstehung und Himmelfahrt mehrfach zeigte. Und es war bei einem Ereignis, und es könnte auch das letzte gewesen sein, sehr, sehr wichtig, dass Jesus zeigte, dass er es ist. Und er zeigte ihnen die Hände, die Wunde, und dann wollten die oder konnten die Jünger es noch immer nicht glauben. Und dann sagte Jesus, gibt es hier was zu essen? Und dann gaben sie ihm ein Stück Fisch und vor ihren Augen hat er gegessen. Denn er sagt, ein Geist hat kein Gebein, kein Fleisch, wie ich es habe und wird auch nicht essen können. Und so bewies er, dass er leibhaft, auch als den Auferstandenen vorhanden war, dass er da war, dass er es wirklich war. Und dass er als Auferstandene zwar einen etwas anderen Körper hatte, aber noch immer einen Körper, womit er essen konnte, trinken konnte und man konnte ihn anfassen. Er hat der Thomas gesagt, er solle die Hand in die Wunde legen. Man konnte ihn sogar berühren. Eine ganz eigenartige Situation. Aber dann finden wir in der Apostelgeschichte Kapitel 1 dann mehr darüber geschrieben. Da heißt es, dass Jesus berichtet wurde an Theophilus über die Geschichte, die dann nach dem Himmelfahrt stattfand. Und da heißt es, Vers 2, an dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er sich auserwählt, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte, diesen hat er sich auch nach seinem Leiden in vielen sicheren Kennzeichen lebendig dargestellt, indem er sich 40 Tage hindurch von ihnen sehen ließ und über die Dinge redete, die das Reich Gottes betreffen. Erster Punkt, Jesus sagte, ich bin's, mochte das klar machen. Zweiter Punkt, er redete mit ihnen über die Dinge, die das Reich Gottes betreffen. Also das war das Hauptthema seiner Lehre offensichtlich in dieser Zwischenzeit, in der Zeit, wo es Auferstandenen dann und wann seine Jünger erschien und mit ihnen sich unterredete. Interessant, da ging es also drum. Dann steht in Vers 4, Apostelgeschichte 1, als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagt er, von mir gehört hat. Also, dritter Punkt, sie sollen warten auf diese Verheißung des Vaters. Sie wissen, dass es hier um den Heiligen Geist geht. Viertens, da fingen nun die Jünger an, Vers 6, da fragten die Jünger Jesus und sagten, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Jesus aber sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Nun redete Jesus über die Sachen betreffend des Reiches Gottes, und die Jünger haben immer im Kopf gehabt, es geht hier um das Reich Gottes in Israel, um das sichtbare Reich. Aber Jesus musste zuletzt, kurz vor seiner Himmelfahrt, deutlich machen, die Zeit ist noch nicht gekommen. Zweitens, es ist überhaupt nicht eure Sache, euch damit zu befassen. Es ist etwas, was dazwischen kommt. Und es ist sehr wichtig, dass ihr wisst, dass diese Zeit jetzt maßgeblich ist. Richtet euch darauf aus, durch die Kraft des Heiligen Geistes, die ihr bekommen habt. Also, das ist also vierte Aussage. Es geht nicht um das sichtbare Reich Gottes, sondern um das unsichtbare Reich, was unter den Jüngern auftrat. Dann natürlich Vers 8, ihr werdet Kraft empfangen und Zeugen sein, diese Aussage. Das ist interessant, dass Lukas am Ende des Lukas-Evangeliums auch in der Begegnung mit seinen Jüngern aus den Auferstandenen dann nochmal ganz klar den Jüngern den Verstand öffnete für das Wort Gottes. Für welches Wort? Da ging es um das Wort über Jesus, über seinen Tod am Kreuz, über seine Auferstehung, über das, was durch Jesus geschehen musste. Dieses Wort sollte eben zentral stehen, und es ist interessant, dass dann Jesus ihnen den Verstand öffnete, das war eine absolute Vorbedingung für das, was dann kommen würde später. Als sechstes kann man sagen, Jesus segnete die Jünger, interessant ist, dass das in Lukas Kapitel 24, Vers 50 so beschrieben steht: Er führte sie aber hinaus bis gegen Bethanien und hob seine Hände auf und segnete sie. Also Bethanien oder in der Nähe von Bethanien, das war auf dem Ölberg, das war die Situation, der Punkt, wo sich Jesus befand, wo er dann gen Himmel auffuhr. Denn in Vers 51 heißt es dann: Es geschah, während er sie segnete, schied er von ihnen und wurde hinaufgetragen in den Himmel. Zweiter Punkt. Das heißt, nun geschieht diese Himmelfahrt, während oder nachdem Jesus mit ihnen geredet hat und während er sie segnete. Also während diese Segensspendung wird Jesus auf einmal hochgehoben. Eine andere Situation als bei den anderen Begegnungen, wo Jesus einfach verschwand. Aber hier wurde er vor ihren Augen während dieser Segnung heraufgenommen und nach oben getragen. Er schied von ihnen. Es musste eine Unterscheidung stattfinden. Das Irdische war nun vorbei. Und auch das Irdische, während er als Auferstandener auf Erden wandelte. Und nun kam für ihn das Himmlische. In Apostelgeschichte 1, Vers 9 heißt es, dass Jesus vor ihren Blicken emporgehoben wurde. Und eine Wolke nahm ihn auf, vor ihren Augen weg. Und die Situation, die dann Lukas beschreibt, Apostelgeschichte 1, Vers 10, ist, dass sie dann allen hochschauen und Jesus nachschauen und die Blicke festhalten wollen. Wer möchte ja schon etwas, was ein Lieb ist oder eine Person, die man ganz gerne hat, die man liebt, aus den Augen verlieren? Es ist ganz logisch, menschlicherweise, dass sie Jesus fixieren wollten, dass sie ihn festhalten wollten. Aber es wurde klar, nein, weil es dann sofort zwei Boten da, die sagen, pass auf, diesen Jesus wird genauso wiederkommen, wie er gegangen ist. Und nun gebt euch einen Rück, achtet, wacht, starrt ihm nicht nach, hängt nicht mehr an seiner irdischen Existenz. Und das ist eine ganz wichtige Aussage oder ja, ganz wichtige Sache, die das hier geschah. Also gestern, wie gesagt, war ich auf den Bällchen, auf dem Berg. Das war kein Berg der Verklärung, es war auch nicht so, wie ich sonst ja, gerne gehabt hätte, aber wohl, ja, schön, einfach mal ein bisschen weiter weg von dem Alltag. Und da war auch noch ein Ehepaar, und weil ich kein Handy dabei hatte, habe ich gefragt, ja, können Sie meine Frau anrufen? Ja, ich habe hier Distanz, ja, natürlich, 2 Meter Distanz gehalten und so weiter. Ja, was eine Nummer, ja, das wollte ich machen, ja, hat er eine Nummer gedrückt. Und ja, haben wir so über Distanz, 2 Meter hat er den Fan gehört, und ich habe dann gerufen, hallo Elke und Elke, hallo, ja, so, und sagte dann, ja, mir geht es nicht gut. Sie hatte das Problem mit ihrem Bein, hat Schmerzen, das deutlich gemacht, und nun stand ich da oben und dachte, ach, Juchai, alles schön, und nun den Blick runter, oh wei, da ist Not, da ist Leiden, da ist Schwierigkeit, und diesen Kontakt haben wir ja, über Handy, alles möglich. Aber diesen Unterschied ist so krass, was oben so frei ist, wo leicht, unten im Tal, ist alles schwer. Als die Jünger mit Jesus herabkamen von dem Berg der Verklärung, wo sie wirklich den Himmel geöffnet gesehen hatten, war das Erste, was sie sahen, ein fallsüchtiger Junge. Not. Und die Jünger konnten da nichts tun. Und Jesus hat ihren Unglauben beschimpft und hat gesagt, also warum könnt ihr nicht diesen Jungen heilen in meinem Namen? Nun, dann hat er es getan, aber da im Tal ist Not. Wir können nicht bleiben immer in diesen Höhen. Ja, wir brauchen es dann und wann. Wir brauchen Stärkung aus dem Kontakt zu dem Herrn. Wir haben Gelegenheiten, wir suchen das manchmal im Gebet, manchmal in Gemeinschaft. Manchmal einfach in schönen Momenten im Leben, wunderbar. Aber dann tritt der Alltag wieder ein. Und dann ist Not, ist Leiden. Und das machte Jesus auch klar. Pass auf, schaut wieder auf das, was hier in dieser Welt ist. Das ist eure Aufgabe. Ihr könnt mir jetzt nicht folgen. Oder wie es auch Jesus den Thomas sagte, wie die Jünger ja Jesus fixieren wollten mit ihren Augen, festhalten wollten. Und Jesus, auch Thomas den Jünger sagte, der Jesus nicht glauben wollte, oder nicht glauben wollte, dass er wirklich auferstanden war, weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Johannes 20, 29, glückselig sind, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Nun, nicht sehen und doch glauben ist gar nicht so leicht. Wir stehen ja alle in dieser Situation, dass wir Jesus nicht sehen, dass wir den Himmel nicht sehen, dass wir aufgerufen werden zu glauben, und da sind auch wunderbare Stützpunkte, Anker in der Bibel, wo deutlich gemacht wird, wie wir festhalten sollen an den Himmlischen, wie wir festhalten sollen an Jesus. Und wunderbare Bilder, aber wir merken, wir schaffen es nicht immer. Wenn ich angefangen habe, gestern die Predigt vorzubereiten, dann ist erstmal ein Absturz. Ich denke, was ist das für ein Wort? Was kann ich darüber sagen? Das ist unmöglich. So, ich weiß gar nicht, wie ich nun den Glauben ansprechen kann durch dieses Wort, was hier steht. Ich selber muss ja auch für mich gewonnen werden, den Glauben herauszulesen und nicht nur irgendwelche äußere Fixpunkte, die nicht halten. Nun, wir sollen von Schauen zum Glauben kommen. Und das ist immer wieder eine frustrierende Erfahrung. So würde ich es berichten. So ist meine Erfahrung. Es ist immer wieder schwer, dass wir nicht festhalten können. Und da gehören auch geliebte Personen, Menschen, die uns begleitet haben, Menschen, die uns viel bedeuten, die dann vielleicht auf eigenen Wegen weitergehen müssen und die wir dann verlieren, die vielleicht sterben. Und all diese Dinge gehören dabei. Wir sollen nicht festhalten, wir sollen glauben. Nun, dieser gespannte Aufblick der Jünger zu Jesus hin musste dann klargestellt werden von den Boten und sagten: Pass auf, nein, nein, bleib nicht so da im Himmel schauen. Komm herunter. Er wird genauso wiederkommen, wie er gegangen ist. Genauso, was bedeutet das, dass er auch leibhaft wieder herabkommen wird. Wieder in diesen Auferstehungsleib, also nicht Reinkarnation, nicht wieder in einen neuen Körper geboren, sondern wirklich so, wie er gegangen ist. Das ist eine unglaubliche Aussage. Nun gab es ein paar Ereignisse in der Bibel, ein paar Menschen, die haben einen Blick in den Himmel gegeben. Und auch heute sind Menschen, die berichten, sie haben irgendwie etwas in den Himmel oder den Himmel gesehen oder vielleicht Jesus gesehen. Stephanus zum Beispiel, er ist ein Märtyrer. Es ist unglaublich, was für ein Zeugnis er hatte. Und mit was für einem Mut er Zeugnis ablegte von Jesus. Aber dann wurde er gesteinigt, aus lauter Neid oder Eifersucht. Und als er gesteinigt wurde, da sagte er, dass er den Himmel geöffnet sah. Und er sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Nicht nur sitzen. Offensichtlich war er in dieser Situation aufgestanden, um hier Stephanus zu unterstützen. Nun, das war ein Blick in den Himmel, in Apostelgeschichte 7, 55 beschrieben. Aber auch Paulus berichtet immer wieder von seiner Bekehrung. Er hat ja Jesus nicht zu Lebenszeiten gesehen, höchstwahrscheinlich, aber auch nicht als den Auferstandenen in dieser Zwischenzeit, sondern als eine Begegnung danach. Und da beschreibt in Apostelgeschichte 26, Vers 13, als er vor dem großen König Agrippa sein Zeugnis sagt, dass er ein Licht gesehen hat, das der Glanz der Sonne übertraf. Ein so helles Licht, dass er sofort erblindet war. Nun ein Blick hinter den Kulissen, ein Blick in den Himmel. Oder auch der Jünger Johannes, der hatte alles gesehen gehabt. Jesus leibhaft, seine erste Gestalt, dann Jesus als den Auferstandenen und dann diese Offenbarungen auf der Insel Patmos, da sah er jemand, dann beschreibt er den Anfang der Offenbarung, Offenbarung 1, Vers 13, dass er jemand sah, gleich ein Menschensohn. Und die Beschreibung ist ganz, ganz anders, ganz unerwartet. Obwohl Johannes Jesus so gut kannte und sagt, der hat dann ein langes weißes Gewand, einen goldenen Gürtel um, weißes Haar, Augen wie Feuerflammen. Also eine ganz andere Erscheinung als all das, was er vorher gesehen hat. Auch wiederum ein Blick in den Himmel. Aber das sind nun einzige wenigen, die das vergönnt wurden. Und auch da, sagt Paulus, wenn ich vielleicht auch ein Aufblick gegönnt wurde, wegen den großen Offenbarungen, die er gehabt hatte, wurde ihm ein Pfahl im Fleisch gegeben. Satans Engel, der ihm auf den Teppich hielt und zu den Aussagen hin half: Lass es genug sein. Lass dir an meiner Gnade genügen. Und setzte so die Gnade Gottes über alle möglichen Schauungen und Visionen, die er auch gehabt haben mag und die er auch gehabt hatte. Er hat es ja bezeugt. Und die Situation hier ist, dass Jesus nun aus den Blicken der Jünger, der erstaunt hochschauen, weggenommen wurde. Jesus musste verabschiedet werden. Paulus macht auch klar, an denen, die vielleicht auch dabei gewesen sein mögen, in 2. Korinther 5, Vers 16, wenn wir auch Christus noch nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr so. Christus noch nach dem Fleisch kennen, ist keine Hilfe. Und das gilt uns auch, wenn wir vielleicht auch irgendwelche Fixbilder haben, wo wir Christus daran festmachen, durch Erziehung, durch bestimmte Bilder, vielleicht auch Bilder in Kinderbibeln oder was auch immer. Es sind alles menschliche Darstellungen, so kennen wir ihn doch nicht mehr so. Wir müssen davon wegkommen. Also es muss eine Unterscheidung da sein zwischen irdisches und himmlisches. Zwischen dem, was diese Welt wichtig ist, und zu dem, was im Himmel wichtig ist. Und nun heißt es, dass Jesus nicht nur vor ihren Augen aufgehoben wurde, es heißt dann auch als dritter Punkt, und das gehört dazu, und das wird nochmal extra so formuliert, oder wurde so auch formuliert von Markus, Kapitel 16, Vers 19, dass Jesus sich zur Rechten Gottes setzte. Das ist nicht automatisch geschehen. Und es könnte so sein, dass auch andere einen Blick in den Himmel vergönnt wurden, aber sie haben nicht den Platzverweis an den Rechten Gottes bekommen. Auch die Jünger haben sich das ausgehandelt von Jesus, da darf ich neben dir sitzen in deinem Reich und so weiter. Und Jesus sagte, ah, das ist nicht mir, es ist dem Vater, der das heißt diesen Platzverweis dann zuteilen wird. Nun ist es sehr, sehr wichtig, dass wir hier mit diesem, also Versetzung auf den Thron Gottes ganz klar hinweisen. Denn der Schreiber des Hebräerbriefs in Hebräer Kapitel 12 macht das deutlich, Vers 2. Es geht darum, dass wir auf Jesus schauen sollen, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegende Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete. Das heißt, Jesus hat diesen Schau über diese Not hinweg in diese zukünftige Freude. Und dann als drittes und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Das heißt, wir sollen Jesus sowohl in sein Leiden und in diese Zeit der Schande wahrnehmen, und auch in seinem Umgang damit anerkennen, nämlich dass er in dieser Zeit diese Weiterschau hatte, über das hinweg auf die zukünftige Freude. Aber wir sollen auch Jesus als den wahrnehmen, der sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Nun, das ist eine sehr wichtige Sache, wenn es hier heißt, Jesus sei der Anfänger oder Urheber des Glaubens, ist das, was hier die Vollendung des Glaubens hier auch gemeint ist, sowohl Anfänger als Vollendung. Das heißt, die Vollendung wird jetzt durch seine Himmelfahrt zum Ausdruck gebracht. Anfang hat er gelegt, durch sein Leiden, dadurch, dass er unsere Sünden auf sich geladen hat, ein Ende, eine Vollendung der Himmelfahrt. Hier geht es um den Glauben, von der Bibel gemeint. Nicht nur an ein Glauben, dass Jesus irgendwann existiert hat, dass er ein Wundertäter war und so weiter, sondern dass er wirklich für die Sünde, für die Trennung von uns zu Gott gestorben ist, ans Kreuz gegangen ist und Sühnung gewirkt hat und dann das bestätigt hatte, dass er nicht nur auferstanden ist, sondern dass er gen Himmel auffuhr und sich setzte zur Rechten des Thrones Gottes. Nun, interessant ist, dass da zwei Aussagen eine Rolle spielen. Wir finden das ja auch im Anfang des Hebräerbriefes geschrieben, in Hebräer Kapitel 1, Vers 3 am Ende, da heißt es, dass Jesus und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt, Jesus hat sich, nachdem er die Reinigung von den Sünden bewirkt hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Wiederum diese aktive Aussage, Jesus hat sich gesetzt. Aber in dem gleichen Kapitel, im Vers 13, da heißt es, zu welchem der Engel aber hat er jemals gesagt, das heißt, hat Gott jemals gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel deine Füße. Also ist Jesus, ja, der Punkt, dass Jesus sich dorthin gesetzt hat, auf Einladung Gottes geschehen. Er hat ihm gesagt, bitte setze dich zur Rechten meiner Person. Das heißt, es ist auf Wort Gottes hin. Jesus macht etwas, wozu ihm Gott eingeladen hat, wo ihm Gott den Platz verwiesen hat. Und so erfüllt er all das, denn nach seinem Leiden und nachdem er für uns, für unsere Schuld am Kreuz gelitten und gestorben ist, nachdem ist er vollendet und bekam er diesen Platz zugewiesen. Einerseits untergeordnet unter dem Vater, andererseits auf dem Platz, wo die Macht über alle anderen angegeben wurde. Nun, diese Kraft der Auferstehung, die hier beschrieben steht, wird von Paulus nochmals beschrieben in Epheser Kapitel 1. Und da geht es über diese mächtige Kraft Gottes. In Vers 19, was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Diese Kraft, diese Macht hat er in Christus wirksam werden lassen, indem Gott ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten im Himmelsfeld gesetzt hat, hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und über jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in den zukünftigen genannt werden wird. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn, das heißt Jesus Christus, als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Nun hier wird diese Macht, diese Kraft Gottes dargestellt als eine Kraft, die zum Tragen kam, eins in der Auferstehung, zwei in dem Himmelfahrt. Das ist also eine Kraft, die über alles, was in dieser Welt geschieht, hinausgeht. Geht weit über das hinaus, was wir vielleicht manchmal an Kraftwirkung spüren. Wie manche meinen, in der Anbetung die Kraft Gottes wirklich als eine Energie in sich feststellen zu können. Diese Kraft geht wirklich ins Jenseits. Eine Kraft, die die Auferstehung bewirkt, etwas, was einzigartig bei Jesus stattfand, eine Kraft, die dann auch die Situation veränderte, dass Jesus nicht nur in diese Welt, sondern dann auch in die Welt Gottes eintrat und sich setzte zu Rechten des Thrones Gottes. In all dieser Zeit, als Auferstandener, hat er sich nicht politisch betätigt. Er hat nichts gesagt über die Herstellung des Reiches. Er sagte, ja, es wird kommen, zu Zeitpunkt Gottes. Ja, Israel wird wieder aufgerichtet werden. Ja, es wird wieder alles so sein, dass ich auftreten werde und auch hier wiederkommen werde. Aber sagt er, pass auf, es ist nicht an der Zeit, dass ihr euch darauf konzentriert. Es ist nach wie vor an der Zeit, das war damals bei den Jüngern schon so, dass ihr euch durch die Kraft des Heiligen Geistes als Zeugen in diese Welt hineinbegibt. Aber wir müssen wissen, dass nun eine ganz wesentliche Bedingung gegeben wurde. Noch bevor Pfingsten kam, der Heilige Geist auf die Jünger und auf die ganze Menge ausgegossen wurde, klärte Jesus ihnen den Verstand auf über die Schrift und machte Jesus deutlich, dass er nun sich nicht nur also den Himmel aufheben ließ, sondern dass er auch sich gesetzt hat über alle Mächte und Gewalten. über alle Engelwesen, alle Fürsten, alle Dämonen, alle, die da zwischen Himmel und Erde tümmeln und Menschen in Schach halten, sie zerstreuen, sie auseinandertreibt, sodass sie nicht miteinander Gott anbeten. In diese, wie es auch danach geschah, Einheit geführt wurde. Denn das ist etwas, was die Jünger sofort danach verspürten. Nun kam eine große Freude auf. Nun ist etwas geschehen, was so einzigartig ist, was so klar ist. Und Jesus hat deutlich gemacht, er hat sich gesetzt über alle Gewalten, also hat die Position eingenommen, sodass über ihn niemand mehr stand, außer Gott. Und alle anderen ihm untergeordnet waren. Und all diese anderen, Gewalten, Mächte, Regierungen, auch, ja, die sichtbaren Regierenden, auch diese, Jesus steht darüber. Jesus, derjenige, die diese erhabene Position einnahm und nun dafür sorgte, insofern die Jünger und auch heute die Christen sich mit ihm verbinden, sie wissen, wir dürfen uns nicht zerstreuen lassen. Wir müssen die Beziehung zu Jesus aufrechterhalten. Und zwar in Gemeinschaft. Nicht allein. Auch wissen, dass es Punkte gibt, worin die Jünger wissen, ob schon es auch angebracht ist, sich unter Gewalten, unter Regierungen, unter manchen Ordnungen zu begeben, dass es Punkte gibt, wo sie wissen, nun ist angebracht, Gott mehr zu gehorchen als die Menschen. Diesen Punkt wurde offensichtlich den Jüngern jetzt wichtig. Denn wir lesen nun, und ich möchte noch eben kurz zurückschalten, und es ist mir sehr wichtig, das deutlich zu machen, zweierlei, dass nun Anbetung stattfand bei den Jüngern nach Jesu Himmelfahrt. Und zwar finden wir zwei Richtungen der Auslegung oder der Ausübung. Die erste ist in Apostelgeschichte 1 beschrieben, Vers 12. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück, von dem Berg, welcher Ölberg heißt, der nahe bei Jerusalem ist, einen Sabbatweg entfernt. Und als sie hineingekommen waren, stiegen sie hinauf in den Obersaal, wo sie sich aufzuhalten pflegten. Sowohl Petrus als Johannes und so weiter, jetzt werden alle Jünger beschrieben, diese alle verharrten einmütig im Gebet mit einigen Frauen, Maria, die Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Sie verharrten von dem Moment einmütig im Gebet. Waren sie vorher auch vielleicht durch Angst getrieben, noch zerstreut? Und das hat sowieso die Kreuzigung bewirkt. Und auch in dieser Zwischenzeit noch immer unsicher, was sollen wir dann tun? Hat Jesus sie instruiert über die Sachen des Reiches Gottes und über wichtige Dinge, die dann kommen sollten? Aber nun wussten sie, Jesus hat Platz genommen über all diese Gewalten. Nun müssen wir Gott mehr gehorchen, das heißt Jesus, der über alle Mächte, über alle Regierungen steht, als die Menschen. Und das Erste, was geschah, war Einmütigkeit. Betende Einmütigkeit. Abwartende Einmütigkeit. Eine gewaltige Sache, die hier zum Ausdruck gebracht wurde. Das taten sie im inneren Kreis. Und das, was hier beschrieben ist, Apostelgeschichte Kapitel 1, fand statt in einem Obersaal, wo sie sich trafen und zuletzt auch mit 120 Jüngern zusammen waren, wo dann der Heilige Geist über diese Leute kam und sie dann hinausgingen. In Ende des Lukas-Evangeliums finden wir dann, man könnte sagen, nochmal einen größeren Bogen in ein paar Versen beschrieben. Also am Ende des Lukas-Evangeliums, da heißt es, als Jesus gen Himmel aufgetragen wurde, Vers 52, Lukas 24, sie warfen sich vor ihm nieder und kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude. Also ein Akt der Anbetung, sie werfen sich nieder, sie geben sich hin, sie unterordnen sich komplett. Und dann entsteht eine enorme Freude. Sie wissen, sie müssen zurück nach Jerusalem und dort ausharren, warten. Und sie waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Das heißt, hier war nicht diesen Obersaal beschrieben, sondern im Tempel, im zentralen Anbetungsort Gottes. Das heißt, das ist nochmal ein größerer Bogen, dass Jesus hier machte, durch seine Auferstehung, dass die Jünger, obschon der Heilige Geist noch nicht gekommen war, in Einmütigkeit zusammenkamen, eine Unterordnung ohne Jesus, eine mächtige Freude und ein Ausharren und Abwarten, bis die Verheißung von oben kam. Aber das taten sie nicht einzeln, das taten sie als Gesamtes, als Gemeinschaft. Und sie blieben in dem Tempel, den zentralen Anbetungsort Gottes und priesen Gott. Das ist, was in dieser Zeit geschah. Deswegen, man könnte sagen, ist Himmelfahrt offensichtlich bei den Jüngern zentralste Motiv für wahre Anbetung gewesen. Das war nicht die Auferstehung, das war nicht die Kreuzigung. Ja, das gehört dazu, aber es war Himmelfahrt. Da, wo Jesus sich gesetzt hat, über alle Mächte. Und die sich unterordnen, sodass die Mächte in diesem Sinne den Jüngern nicht mehr treffen konnten und sie weiter zerstreuen konnten. Eine ganz wichtige Aussage. Vielleicht auch eine Aussage in unserer Zeit. Es macht auch klar, wenn Jesus hier in dieser Situation am Kreuz gestorben ist und das war sichtbar für alle Augen, dass er nicht nur als Märtyrer gestorben war, sondern aktiv sich gesetzt hat in diesen Stand zur Rechten des Thrones Gottes. Noch einmal in den Hebräerbrief, Schreiber, deren Anfang, oder in Kapitel 12, den Anfang da sagt, also eine ganz wichtige Sache, und das stützt sich auf Glauben, und wir werden durch die Auferstehung und den Himmelfahrt Jesu in Glauben versetzt, und da heißt es, dass wir nun eine große Wolke von alttestamentlichen Zeugen schon um uns haben, die geglaubt haben, da sollen wir alle Bürde ablegen und so leicht umstrickende Sünde, und dann heißt es, mit Ausdauer laufen der vor uns liegenden Wettlauf. In diesem Wettlauf ist, was nun nach Jesu Himmelfahrt gesagt wird. Wir stehen in einem Wettlauf, in einem Kampf. In diesem Kampf ist unglaublich. Wir stehen darin, dass diese Botschaft von Himmelfahrt, die, wie ich meine, zu sehr untergegangen ist in aller Welt, nun so zentral wird. Es gibt eine einmütige, freudige, erwartungsvolle Haltung der Jünger. Das gab es damals. Gibt es das heute noch? Die Tatsache, dass sie miteinander gehorsam sein sollten, könnte sich auf vielen Punkten beziehen. Aber die Botschaft von Himmelfahrt ist eine Botschaft, die sagt, in einer Sache müssen wir sehr, sehr auf der Hut sein. Wir dürfen uns, weil Jesus auferstanden ist und gen Himmel hochgefahren, über alle Mächte und Gewalten steht, nicht zerstreuen lassen. Wir dürfen uns nicht auseinandertreiben lassen. Wir müssen Punkte finden, wo wir zusammenkommen und gemeinsam die Anbetung Gottes, wie er es will, auch ausüben. Das ist die Botschaft, die Himmelfahrt uns geben könnte, vielleicht auch sollte. Ein Punkt, die uns in heutiger Zeit nicht leicht fällt. Warum? Alleine schon, weil von den Behörden Gemeinschaft immer schwieriger wird. Das heißt, von den Auflagen, die gegeben wird, von all diesen Dingen. Und da ist dann auch die Frage, wie können wir weise mit diesen Dingen umgehen, um auf den Punkt der Gemeinschaft miteinander, Punkt der echten Anbetung, die immer gemeinsam stattfinden soll, dass wir es nicht versäumen. Das, meine ich, ist die Botschaft von Himmelfahrt. Habt Gemeinschaft.